Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen in Kooperation mit dem Hochschulsport der Universität Göttingen. Wir haben heute wieder einen ausgewiesenen Experten bei uns und freuen uns sehr. Wir stellen ihn gleich vor, wieder an meiner Seite, und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist, die wunderbare Josephine Jaspers. Josie, herzlich willkommen.
Ja, danke Arne, danke wieder für die Einleitung. Ich habe die Ehre, heute euch zu erzählen, um was wir uns heute unterhalten werden, welches Thema wir behandeln. Und zwar geht es darum, wie und warum sich das Bewegungsverhalten in Zeiten der Pandemie verändert hat und welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat.
Und darüber sprechen wir heute mit einem echten Experten. Wir haben ihn schon in vielen Konstellationen in Göttingen kennengelernt. Er ist Mannschaftsarzt des Bundesligisten der BG Göttingen. Er ist ein ausgewiesener Experte auf dem Fachgebiet der Kardiologie mit eigener Praxis und mittlerweile auch Präventionszentrum in erweiterter Funktion. Er ist ein wirklicher Kenner der Szene und nicht nur, ich sag mal, therapeutisch tätig, sondern auch mit einem großen Herz für die Prävention. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist, Professor Dr. Johannes Dahm.
Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Johannes, vielleicht müssen wir ganz kurz vorwegnehmen, dass wir uns alle hier duzen. Das liegt zum einen natürlich an dem sportlichen Charakter, den du auch mit in die Runde bringst. Du bist natürlich uns vor allen Dingen als Sportler bekannt, und wir duzen uns natürlich im Sport sowieso grundsätzlich. Aber darüber hinaus ist es auch so, dass wir uns aus anderen Konstellationen schon kennen. Deswegen bitte nicht wundern, wir duzen uns. Was nicht heißt, dass die sozusagen Expertise, die du mitbringst, deshalb gering zu schätzen ist. Nur, dass sich hier keiner darüber wundert. Johannes, du bist in vielen Bereichen ja wirklich ein Enfant terrible, kann man fast sagen, was das Thema Sport und Bewegung und Kardiologie anbelangt. Vielleicht mal ganz kurz, was ist eigentlich so der klassische Gegenstand der Kardiologie? Worum kümmert ihr euch? Und was machst du eigentlich so im Alltag deiner medizinischen Praxis?
Ja, Kardiologie ist also mehr oder weniger die Wissenschaft und vor allen Dingen auch die Diagnostik, Therapie der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und da muss ich an dieser Stelle gleich darauf hinweisen, auch junge Studenten, junge Erwachsene legen also quasi in dem Alter schon mehr oder weniger den Grundstein, irgendwann eine Herz-Kreislauf-Erkrankung vielleicht sogar zu bekommen. Ja, man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die arterielle Hypertonie, also der Bluthochdruck, bis zu 55-60% der über 35-Jährigen die Prävalenz in Deutschland ist. Und an dem hohen Blutdruck, möchte ich mal sagen, als Folge davon Herzinfarkt, die Haupttodesursache, dass unverändert die unter 55-Jährigen, trotz dieser Milliarden, die in das Gesundheitssystem fließen, trotz der vielen Stents und Herzkatheter und alles, was wir machen, dass wir die Mortalität des Herzinfarktes von rund 50% in den letzten 30 Jahren nicht haben senken können. Das heißt also, wir müssen viel früher ansetzen. Wir wissen, dass die ersten Gefäßveränderungen schon, und da habe ich auch mit dem ASC hier in Göttingen auch schon zusammengearbeitet, dass die ersten Gefäßveränderungen schon im Kindesalter losgehen. Und da habe ich eben selbst auch hinsichtlich Atherose und Atherosklerose-Forschung habe ich eben sehr viel den Zusammenhang zur Entzündung, der Ablagerung und der präventiven Wirkung des Sports, der Bewegung. Wir haben leider nur den Sport als Prävention, dass die, möchte ich mal sagen, die Ablagerungen, die im Laufe des Lebens jeder bekommt, man muss nur alt genug werden, dass die nicht entzünden können und dann auch nicht einreißen, jetzt meinetwegen unter einer Blutdruckspitze, unter körperlicher Bewegung oder auch meinetwegen unter Mobbing oder sonst irgendwas Nervigen, dann eben nicht einreißen und dann einen fatalen Herzinfarkt verursachen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass dieses Thema kardiovaskuläres Risiko, so würde man das in der Medizin bezeichnen, also die Frage, woran sterben eigentlich Menschen, gerade in Bezug auf den Herz-Kreislauf-Aspekt, dass das ja ein Riesenthema ist. Ne? Gesundheitlich, glaube ich, die größte Todesursache in der Bevölkerung insgesamt. Das spielt bei jüngeren Menschen komischerweise noch eine geringe Rolle. Ich weiß nicht, Josie, hast du in deinem Studium mal darüber nachgedacht, dass du ein Herz-Kreislauf-Risiko in dir trägst und dass das über deinen Lebensstil, dass dein Verhalten irgendwie beeinflusst wird?
Nee, also ich bin schon mit dem Ziel durchs Leben gegangen, gesund durchs Leben zu kommen, wozu meiner Ansicht nach auch Bewegung schon immer gezählt hat. Das heißt, ich bin auch mit dem Gedanken schon groß geworden. Trotzdem ist ja auch schön, wir haben ja jetzt hier bei unseren Zuhörern genau die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Studierende und Bedienstete der Uni. Das heißt, wir haben da auch wirklich jetzt ein Zielgruppenfeld abgedeckt. Junge Erwachsene, die wir jetzt damit ein bisschen wachrütteln können. Ich muss sagen, ich habe es im Studium noch nicht so präsent vor Augen gehabt tatsächlich, dass dieses Risiko schon jetzt in meinem Alter des jungen Erwachsenenseins präventiv eingeschränkt werden kann oder dass ich jetzt hier schon, dass sich mein Verhalten schon langfristig auf meine Gesundheit auswirkt, da denkt man als junger Mensch doch eher selten drüber nach.
Johannes, wenn wir das mal zur Kenntnis nehmen und sozusagen zur Grundlage machen, was sind deine Empfehlungen? Was kann man in jungen Jahren dafür tun, damit ich mein Herz-Kreislauf-Risiko in älteren Jahren reduziere? Also was sind so die zentralen Empfehlungen, was zu tun ist?
Also zentral, und da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich nahezu, wenn der 25-jährige oder 30-jährige Student zufällig mal mit dem Blutdruckmessgerät seiner Oma Blutdruck gemessen hat und dann erhöhten Blutdruck bei sich festgestellt hat, kommt in meine Praxis mit der Fragestellung, muss man das behandeln? Womit sollten wir das behandeln? Und ich stelle dann schon fest, dass bei diesem mehr oder weniger die Grundvoraussetzungen, nämlich metabolische Veränderungen, sprich Übergewicht, was nicht unbedingt sichtbar sein muss, braunes Fett im Bauchraum als auch Fettleber, dass das zu einer eingeschränkten, möchte ich mal sagen, Kohlenhydrat-Zucker-Toleranz führt und dann eben über gewisse Mechanismen im Körper, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, dann eben auch tatsächlich in den Bluthochdruck. Und da freue ich mich richtig darüber, so frühzeitig jemanden zu haben und dann einzuwirken auf seinen Lebensstil, sprich, dass er wieder anfängt, sich zu bewegen. Und die gute Nachricht, die ich ihm gleich auch gebe, ist eben, es ist nicht unbedingt die lange Belastung, die über Stunden laufen muss, das lange stupide Laufen oder ins Studio gehen, wenn man das gar nicht möchte, sondern es ist eben doch, möchte ich mal sagen, die Signale setzen, die Reizsetzung, die ihr Trainingswissenschaftler kennt. Ohne Training und ohne Reizsetzung ist eben keine Transformation des Körpers da. Und für viele ist das auch schmerzhaft. Nach dem 18. Lebensjahr, nachdem man die Schule verlassen hat, nachdem man einen Führerschein hat und angefangen hat zu studieren, dann nimmt eben doch, wenn man nicht selbst was dafür tut, nimmt eben doch der Bewegungsdrang ganz rapide ab. Und die Ernährungsgewohnheiten verändern sich eben auch. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Taschengeld. Man kann öfter abends auch noch mal eine Pizza essen. Und da kann man eben doch drauf ansetzen und dann eben diese frühen Veränderungen eben positiv beeinflussen.
Kannst du ganz konkrete Hinweise geben? Was sind so Mindestanforderungen an die Bewegung, von denen du sagen würdest, ab diesem Niveau ist eine kardioprotektive, also ein präventiver Effekt von Bewegung auch nachweisbar? Also wie viel Umfang, wie viel Intensität, auch wenn es schwierig ist, das über zu individualisieren, was sind so deine Empfehlungen? Was sollte man tun?
Ja, da muss ich mich natürlich an die Studienlage halten. Und es ist bekannt für 2000 Kilokalorien pro Woche. Oder so und so viel Metz oder wie man das auch immer durch Bewegung und
nochmal für unsere Zuhörer, die Metz jetzt vielleicht nicht kennen, einmal
genau. Metabolische Einheiten, metabolische Aktivitätseinheiten, ja, und
das heißt Stoffwechsel anregen,
genau,
bisschen, ja, mehr über das,
genau,
Sitzen.
Das mein Ziel ist es immer, Freude an der Bewegung zu vermitteln. Das heißt also, mit in die Sportarten nehmen. Den meisten, dem man jetzt sowas, ja, ist vielleicht auch ein bisschen suspekt für viele, wenn man so sagt, du musst dich mehr bewegen, dann fällt denen nur ein, ich muss joggen gehen oder ich muss im Studio mich anmelden. Auch wenn ihr hier ein sehr, sehr attraktives, auch die ganze Umgebung sehr attraktiv ist, sind doch die, die schon arbeiten draußen und nicht mehr die Möglichkeit haben, im Fitz teilnehmen zu können, sind doch dann Richtung McFit oder sonst irgendwelchen Studios, sind die darauf angewiesen, und das macht nicht unbedingt Spaß. Und da versuche ich eben denen zu vermitteln, dass eben eine Sportart, wo man in Wallung kommt, oder ich sage immer, such die Luftnot. Das fängt bei meinen Patienten, die meist dann schon übergewichtig sind, fängt das so an, wenn sie in den Keller gehen und Zwiebeln holen oder Kartoffeln holen, dann joggen Sie doch mal ganz einfach die Treppe bis ins dritte, fünfte Stockwerk hoch. Luftnot ist was Gutes. Und das mal ganz nebenbei. Meine Patienten, die werden oft 40, 50 Jahre alt und kennen keine Luftnot und sind völlig überrascht, wenn dann die Luftnot ganz einfach durch das Alter, weil ganz einfach im Alter baut man langsam Konditionen ab, dass sie dann schon durch alltägliche Belastung an ihre konditionellen Grenzen geraten.
Luftnot würde ja heißen, der Schweizer sagt, ins Schnufe kommen. Ja. Das würde ja heißen, eigentlich sich zumindest über die alltägliche Belastung hinaus einem Reiz auszusetzen, der dazu führt, dass der Organismus denkt, oh, hier passiert irgendwas, ne? Gerade in Bezug genau. auf den Stoffwechsel.
Genau.
Das kann, je nachdem, auch schon ein strammer Spaziergang sein. Bei anderen ist es allerdings vielleicht dann auch mit entsprechenden wirklichen sportlichen Belastungen verknüpft. Jetzt ist es so, dass wir aus der Sportmedizin oftmals das Thema Ausdauersport kennen. Du hast gerade schon gejoggt, Joggen, Radfahren, das sind so die Klassiker, die man ja auch in der Prävention kennt. Spielt Mannschaftssport auch eine Rolle? Kann ich auch mit Mannschaftssport mein kardioprotektives Risiko reduzieren?
Ach, natürlich. Natürlich. Mannschaftssport, es gibt kaum eine Mannschaftssportart, jetzt Ballsportarten, wenn du darauf ansprichst, es gibt kaum eine, die nicht auch Ausdaueranteile hat. Jetzt gerade, ich befasse mich ja auch persönlich sehr viel mit Basketball. Natürlich ist da viel Explosionskraft, Schnellkraft ist da mit im Spiel. Aber um so ein 40-minütiges Spiel durchzustehen, gestoppte Zeit und die Konzentration für den Schuss noch, der dann auch in den Korb geht, zu haben, braucht man natürlich viel Ausdauerbelastung und eben hohe konditionelle Fähigkeiten.
Wenn wir hier jetzt mal die Kurve zur aktuellen Zeit schlagen, du hast jetzt immer schon viel Individualsporten aufgenommen, jetzt sind wir auch beim Mannschaftssport gelandet. Wenn wir jetzt mal die aktuelle Datenlage betrachten, was ist aktuell möglich zu Zeiten der Pandemie, was ist nicht möglich, dann ist ja Mannschaftssport schon mal, wenn es nicht den Profibereich betrifft, auf jeden Fall außen vor. Die Fitnessstudios sind geschlossen, das heißt, die Möglichkeiten, die du eben genannt hast, bleiben schon aus. Zu Corona-Zeiten werden jetzt in den Medien oft die Trendsportarten hervorgehoben. Die Leute gehen mehr wandern, die Leute gehen mehr laufen. Was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, du hast es eben schon genannt, man soll die Luftnot suchen. Und genau diese intensiven Belastungen, so schreiben die Magazine, bleiben jetzt aktuell beim Sporttreiben, beim Bewegen aus. Hast du da jetzt schon im letzten Jahr Beobachtung anstellen können? Kamen mehr Patienten in deine Praxis oder hast du da eine Veränderung wahrgenommen im Sporttreiben? Ob sich das jetzt positiv oder negativ auf die Gesundheit auswirkt, dass die Leute mehr draußen unterwegs sind und dass aber die Belastungsspitzen so ein bisschen ausbleiben?
Also bei meinen Patienten hat sich eher ein negatives Bild abgezeichnet. Also grundsätzlich suchen habe ich natürlich, und deswegen sind ja meine Patienten, weil sie nicht mit Sport groß geworden sind. Weil wären sie mit Sport groß geworden, wären sie nicht übergewichtig geworden, wären sie nicht meine Patienten. Also ich habe also auch ein präselektioniertes Gut in meiner Praxis. Und diese Patienten, die suchen natürlich so schon immer nach Ausflüchten. Und die haben jetzt natürlich die Ausrede, ja, ich gehe sonst immer schwimmen, aber schwimmen geht ja nicht. Oder ich gehe sonst immer ins Studio, aber Studio geht nicht. Und dann ist es meine Aufgabe, dann denen zu vermitteln, dass im Freien draußen spazieren gehen und dann eben auch während des Spazierengehens dann Belastungseinheiten. Also dann sage ich immer, sie gehen mit ihrem Hund, dann nehmen Sie sich doch mal das Ziel, da vorne die Lichtung, dann strammer, mit einer strammen Geschwindigkeit oder laufenderweise, dann bis zu dieser Lichtung, dann dürfen Sie auch Luftnot haben und dann wieder mit einem langsamen Tempo weitergehen und dann die nächste Lichtung sich als, möchte ich mal sagen, als Ziel herauszusuchen. Und das geht auch bei Radsport, wenn also jemand 3 Kilometer den Arbeitsweg hat, dann ist es schon fast gesünder, diese 3 Kilometer, weil man mehr Muskelmasse zum Einsatz bringt, das Ganze zu Fuß zu machen und dass das Fahrrad dann eher mehr oder weniger eine Ausrede ist. Aber wenn man dann schon Fahrrad fährt, dass man dann die Steigung, jetzt meinetwegen den Nikolausberger Weg hoch zum Iffel oder wie auch immer, dann ganz einfach mal Volley nimmt und oben an der Kreuzung zum Kreuzbergring ganz einfach mal Luft nötig ist. Und das ist gut.
Deine Luftnot finde ich einen guten Tipp, den wir, glaube ich, gleich nochmal vertiefen wollen. Ich frage mich nur, wenn wir das jetzt ansetzen, zum Beispiel auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, du bist selbst Vater von 2 Kindern im Teenageralter, Ist das nicht eigentlich auch eine langfristige Bedrohung der gesellschaftlichen Gesundheit, dass wir gerade für dieses Alterssegment eigentlich kaum Alternativen haben? Weil, also meinen Kindern kann ich mit Spazierengehen jetzt noch relativ schwer kommen. Die sind gewohnt, in klassischen Sportarten unterwegs zu sein. Was macht das mit Kindern und Jugendlichen, diese Pandemie? Und wie siehst du die mittelfristigen und vielleicht auch langfristigen Auswirkungen?
Also ich glaube, dass die Pandemie und auch die Auswirkungen, die wir jetzt haben, dass die ganz eklatante negative Auswirkungen auf unsere Kinder haben. Ich glaube, dass rund 51% der unter 14-Jährigen oder unter 16-Jährigen im Verein organisiert sind. Der Vereinssport liegt da nieder. Das mal ganz nebenbei, für so ein Kind unter 16 ist einfach eine reine Ausdauersportart auch nicht unbedingt attraktiv. Das mal ganz nebenbei, sportkardiologisch oder sportmedizinisch sind Kinder auch in Ausdauer- oder Intervallsportarten ganz schwierig zu betreuen, wenn die im Leistungsbereich unterwegs sind. Das ist viel einfacher in so Ballsportarten, wo eben auch die Freude, hinterm Ball herzulaufen, den in einen Korb reinzuwerfen oder in ein Tor reinzuwerfen, natürlich viel attraktiver ist, wo dann auch von alleine, um den Ball zu erreichen, dann auch die Luftnot von den Kindern gesucht wird, also in den Grenzbereich zu kommen. Und das stagniert im Moment. Am eigenen Beispiel, meine Kinder können im Moment auch in den Auswahlmannschaften, stagniert alles. Meine Tochter hat auch das Laufen für sich jetzt entdeckt, aber mehr notdürftig. Auch weil die Eltern es so ein bisschen vormachen, weil wir ganz einfach viel unterwegs sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Familien, wo eben dieser Vorbildcharakter nicht unbedingt vorgelebt wird, dass das ganz einfach auf der Strecke bleibt. Mein Sohn hat so ein bisschen sein Bodybuilding für sich entdeckt und macht das jetzt sogar im häuslichen Bereich, hat sich Hanteln und so weiter da. Aber mit weniger Spaß an der Freude. Also ich glaube, dass die Folgen der Pandemie bei den Kindern schwerwiegend sein werden.
Womit du ja insgesamt einen ziemlich großen Punkt ansprichst, nämlich die Motivation, die ja dann auch nicht nur die Kinder und Jugendlichen betrifft, die dann nicht mehr hinterm Ball herlaufen dürfen oder durch Tore und Körbe belohnt werden, sondern Motivation ist ja auch jetzt in den anderen Altersklassen ein riesengroßes Problem, wo der Mannschaftssport plötzlich wegfällt. Ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Landleben betrachten, wo dann auch wirklich der Mannschaftssport oder der Vereinssport sehr, sehr, sehr einen großen Stellenwert hat. Am Wochenende sind die Spiele angesetzt, unter der Woche 2 bis 3 Mal Training. Wenn das wegfällt und die Alternativen fehlen, ich habe auch schon von vielen Seiten gehört, dass die Motivation, dann etwas anderes zu tun, ausbleibt. Und da ist es vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, auch von deiner Seite, du hast jetzt von deinen Patienten gesprochen, die natürlich oder was heißt natürlich, von denen du sagst, dass sie nicht mit Sport groß geworden ist. Wie ist es jetzt mit Leuten, die vor der Pandemie ein total gesundes Verhältnis zu Sport und Bewegung haben und die jetzt in Zeiten der Pandemie aufgrund Wegfall ihrer Sportart oder sonst auch immer die Motivation verloren haben? Also welche Auswirkungen hat das auf deren Gesundheitssystem, wenn sie vorher eigentlich alles richtig gemacht haben und jetzt eine kleine Pause über ein Jahr einlegen?
Ja, das sind für mich sind das sehr schwerwiegende Probleme. Das sind nicht wenige. Es gibt sicherlich auf der einen Seite die dadurch, dass man sich jetzt im Freizeitbereich nicht mehr so viel treffen kann, die das schöne Wetter zum Anlass nehmen, dann ihre Sportart sogar weiter intensiver zu betreiben. Das ist aber eher die Minorität. Die anderen, die haben jetzt aufgehört, verlieren dadurch konditionelle Fähigkeiten und finden dann auch nicht unbedingt wieder zurück in den Sport. Weil ganz einfach, wenn die Kondition dann erstmal weg ist, fängt man ja ganz unten wieder an, wie so ein alter Opa oder wie so eine alte Oma, jetzt mit 40, 45. Und man fühlt sich ja eigentlich noch nicht, auch vom Papier her ist man noch nicht so alt. Und dann zu akzeptieren, dass man dann, wenn man losläuft, schon nach 300 Metern Luft nötig ist, bei einer Geschwindigkeit, die man vorher bei besserer Kondition spielend leicht geschafft hat, das lässt manche dann wirklich dann völlig die Flinte ins Korn werfen und machen dann gar nichts mehr und sind dann ganz aus der Sportart raus. Und da muss ich sie eben an die Hand nehmen, muss denen erstmal vermitteln, dass es völlig normal ist, wieder unten anzufangen, dass man erstmal mit schnellem Gehen wieder zurück ins Joggen reinfindet oder wie auch immer. Ja, das ist also schon die Regel, dass die, die pausiert sind, pausiert haben, dass die schwierig wieder reinfinden.
Also ganz wichtig für alle Zuhörenden, ihr seid nicht allein, wenn ihr jetzt etwas früher schon bei der Treppe Luft nötig werdet. Bleibt dran.
Genau, Luftnot bekommen ist ein Potenzial für eure Gesundheit. Johannes, du hast es gerade schon erwähnt, dass es für diese Pandemie sicherlich langfristige Auswirkungen zu prognostizieren sind. Die Frage ist natürlich, wann kommen wir wieder in die Situation? Wenn man dich anhört, fragt man sich, warum der Sport so lange eigentlich außen vor gelassen worden ist. Auch in der Frage, wie gehen wir mit dieser Pandemie um? Wir hoffen, dass wir jetzt für diesen Sommer auch nochmal eine Perspektive bekommen, dass der Sport mehr in den Fokus rückt. Dazu nochmal vielleicht ein paar pragmatische Fragen. Du hast gerade gesagt, Luftnot ist ein Parameter, ein Kriterium, an dem man sich selber vielleicht auch orientieren kann, eine kardioprotektive Wirkung von Bewegung letztlich auf seinen Körper auch zuzulassen oder zu empfinden. Wie oft in der Woche sollte ich das eigentlich machen? Reicht es, wenn ich das einmal in der Woche mache? Wie lange sollten die Einheiten eigentlich sein? Kann ich die auch zerstückeln? Und ich sage mal, wie dauerhaft muss ich das eigentlich machen? Du hast gerade schon von der Pause gesprochen. Was sind so die Rahmenbedingungen, von denen ich sagen kann, jetzt tue ich mir wirklich was dauerhaft Gutes für meine Gesundheit?
Also grundsätzlich optimal, so dass man auch besser wird in seiner Sportart, jetzt beim Joggen oder beim Skilanglauf oder was auch immer. Die optimale Wiederholungstendenz sollte so alle 3 bis 4 Tage sein, so dass man dann in die Superkompensation kommt. Sprich, der Körper kompensiert und die Superkompensation sorgt eben dafür, dass strukturelle Veränderungen im Muskel- und am Herz-Kreislauf-System auch tatsächlich stattfinden. Wenn man die Pausen, wenn man die allzu lang werden lässt zwischen den Bewegungseinheiten, also ich würde mal sagen länger als eine Woche oder 10 Tage, dann fängt man natürlich immer wieder ganz unten an. Das würde ich nicht so empfehlen. Rein von der Intensität, wir haben natürlich die höchsten protektiven, studienmäßig protektiven Ergebnisse für 2000 Kilokalorien pro Woche. Das ist circa 1 Stunde Joggen oder 2 Stunden Fahrradfahren, Ergometerfahren oder was auch immer. Da haben wir den Muskel, der an sich protektiv wirkt, haben wir dann zu Genüge eingesetzt. Es gibt aber neuere Studien, die also durchaus sagen, dass mehrmals am Tag nur für wenige Sekunden den Körper in Wallung zu bringen. Und das geht auch am Arbeitsplatz, wo man einfach mal aufsteht und wie ein Hampelmann seine Muskeln so benutzt, dass man in Wallung kommt oder mal eben im Treppenhaus ins 3. Stockwerk und wieder zurück, weil man sowieso sich einen Kaffee holen will oder wie auch immer, dass das protektiver ist, wenn man die ganzen Sekunden pro Woche aufeinander addiert und das vergleicht mit einmal pro Woche 75 Minuten, das ist eine Studie der Universität Austin in Texas, dann ist dieses einmal wöchentlich Joggen nicht so gesund, als dieses vielfach häufiger am Tag für Sekunden in Wallung kommen. Also das ist ganz interessant, diese Studie.
Eine spannende Erkenntnis ja auch für das Homeoffice. Ne? Viele von unseren Kolleginnen und Kollegen sind derzeit im Homeoffice und arbeiten von zu Hause, haben auch an bestimmten Stellen im Tagesablauf eine Veränderung zu kompensieren. Da spielt das sicherlich eine große Rolle, Josie. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen aufzeigen, was wir digital dafür auch bereitstellen, um genau diesen Aspekt, dieses ins Wallung kommen mehrmals am Tag, vielleicht auch von zu Hause, aus dem Homeoffice heraus, zu realisieren zu können.
Ja, total interessanter Aspekt, weil man dann auch vielleicht, weil die Schwelle nicht so groß ist. Man muss nicht genau für eine halbe Stunde sich die Zeit nehmen, sondern es reichen wenige Minuten. Und wenn euch da die Inspiration fehlt, dann könnt ihr gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen, My Home Sport. Ich weiß natürlich nicht, über welchen Zugang ihr jetzt unseren Podcast hört, ob das vielleicht schon Spotify ist oder My Home direkt. Auf jeden Fall findet ihr hier auch ganz kurze Sequenzen, die euch einfach mal kurz in Bewegung bringen, bewegte Pausen, euer Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen. Und wenn wir jetzt hier vom Experten hören, dass das schon eine präventive Maßnahme ist, um unseren Körper langfristig vielleicht vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen, dann ist das doch auf jeden Fall eine gute Aussicht.
Da fühlen wir uns bestätigt.
Das ist
sehr ja. gut. Ja, ganz genau.
Zwischendurch habe ich kurz gedacht, ach, das, was du erzählst, Johannes, das klingt alles ganz schön traurig. Und dann kam die Kurve. Das ist auch gut für alle Zuhörenden. Ihr müsst nicht traurig sein. Es ist ganz einfach, auch jetzt präventiv tätig zu werden. Ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bringen.
Ich würde ganz kurz, weil du es vorhin erwähnt hast, das Thema Übergewicht spielt für die Frage der Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems eine ganz maßgebliche Rolle. Du hast gerade schon erwähnt, dass natürlich Sport und Bewegung in diesem Zusammenhang von Übergewicht, von kardioprotektiven Wirkungen eine entscheidende Rolle spielt. Welche Bedeutung hat denn eigentlich Ernährung für das Herz-Kreislauf-System?
Ja, das sind ja Erkenntnisse, gerade bei der Ernährung. Das sind Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben. Also so, ich möchte es mal vor, die Zeit davor möchte ich mal so beschreiben, das war so diese Leitwelle, wo auch eine ganze Generation von Menschen als auch Ärzten den Leuten verboten haben, Fette zu sich zu nehmen. Und da sind wir eigentlich im Wesentlichen von weg. Ich habe für mich und eigentlich die Wissenschaft auch, die Kohlenhydrate und da vor allen Dingen die Fructose identifiziert. Das ist also eine relativ simple Kohlenstoffart. Wir ernähren uns ja von Kohlenstoff, mehrfach Kohlenstoffverbindungen. Das sind Fette, Eiweiße und eben Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind also für den Muskel natürlich direktes Muskelfutter. Wir haben aber, und das hat die Natur hat da vorgesehen, dass wir immer genug deponiert haben in Form von Glykogen in der Leber und im Muskel. Das reicht immer für 1,5 Stunden. Und insgesamt haben wir durch die ständige Präsenz von Kohlenhydraten in unserer Ernährung alle 10 Meter eine Bäckerei, Brot, Pizza, also Getreideprodukte, möchte ich mal so zusammenfassen, haben die meisten Organismen verlernt, Glykogen aus Fetten zu bilden. Und das sorgt eben dafür, wenn wir dieses Vermögen behalten, also die Enzyme dafür, also unser Kreislauf, nicht nur Kreislauf, sondern die Metabolik, weiterhin das Glykogen aus anderen Stoffen bereitzustellen, dann haben wir eine hohe Insulinempfindlichkeit und dann sind wir geschützt vor dieser metabolischen, möchte ich mal sagen, Gefahr, die dann irgendwann in so einen Prädiabetes und dann in den echten Diabetes. Und der Diabetes, ich sage immer dazu, das ist so eine Art Männerkrankheit, weil wir Männer, oder besser gesagt umgekehrt, Frauen können noch eine gewisse Zeit die überschüssige Energie, die wir auch unter anderem in Form von Kohlenhydraten zu uns nehmen, noch eine gewisse Zeit unter der Haut deponieren, sprich jetzt einfach dickere Beine kriegen oder einen dickeren Po oder was auch immer. Wir Männer gehen gleich in Richtung viszerales braunes Fett. Viszeral heißt im Bauchraum und dann eben Richtung Fettleber. Und dann finden diese ganzen metabolischen Vorgänge mit hohem Blutdruck dann auch als Folge und vor allen Dingen dann auch, dass das Insulin mehr ausgeschüttet wird und sich dann selbst perpetuiert, sprich dadurch, dass ich dann mehr Insulin ausscheide, weil das Insulin nicht mehr erkannt wird, dass ich dadurch mich selbst mäste. Ich sage immer meinen Patienten, ist das nicht gemein? Ich stelle hier 2 Teller hin, auf beiden Tellern ist das Gleiche. Sie essen ihren auf, ich esse meinen auf. Sie haben morgen Kilo drauf, ich nicht. Und ich fordere also quasi jeden dazu auf, meine Ernährungstipps, die ich Ihnen auch mitgebe und meine Bewegungstipps auch nur von kurzer Dauer, dass Sie die sozusagen versuchen umzusetzen. Und im Regelfall nimmt man schon in den ersten 4 Wochen zwischen 3 und 5 Kilo unter diesen Maßnahmen ab und hat eine verbesserte Insulinempfindlichkeit und dadurch kann man sogar mehr essen, ohne weiterhin dicker zu werden.
Ich übersetze das nochmal schnell in etwas einfacheres Deutsch. Das heißt, du sagst, wenn wir immer an Kohlenhydraten gesättigt sind, dann verlernt unser Körper, Fette zu verarbeiten. Genau. Und dadurch verlernt der Körper auch, oder nicht verlernt, sondern dadurch wird unsere Insulinresistenz herabgesetzt.
Genau.
Und das heißt, unser Körper kann nicht so gut Zucker und also Zucker verarbeiten.
Genau.
Genau, das heißt, du rätst dazu, weniger Kohlenhydrate zu essen, damit der Körper auch wieder lernt, aus den Fetten die Nährstoffe zu ziehen.
Genau.
Okay, gut.
Jetzt sind Fette ja nicht gleich Fette. Es gibt ja Studien, ich habe mal neulich eine gelesen, die zeigen, dass insbesondere Inuit, also auch die Einwohner Grönlands, eine hohe kardioprotektive sozusagen Bedeutung oder ein hohes kardioprotektives System haben. Und man schreibt es zu, weil sie sehr viel Fisch essen. Fette aus Fischen, Omega-3-Fettsäuren. Spielt das eine große Rolle, welche Art von Fett ich zu mir nehme, bei dem, was du gerade gesagt hast? Oder ist das eigentlich erstmal eine grundsätzliche Tendenz, sich von den Kohlenhydraten mehr oder weniger zu verabschieden?
Also zunächst einmal, die große Studie, die hinsichtlich Kohlenhydrate reduzierte Kost gegenüber einer normal Fett beinhaltenden Kost, das ist die Pure-Studie, das ist unter knapp 200.000 Probanden gemacht worden. Da wurde sogar noch nicht mal unterschieden zwischen Transfetten und irgendwie minderwertigen Fetten. Es war grundsätzlich da die Aussage, Fette sind durchaus gesünder. Ich kann mir das auch physiologisch erklären, weil Fette setzen die Magenmotilität runter, weil sie können immer nur portioniert sozusagen vom Magen-Darm-Trakt weiter transportiert werden, machen also ein Völlegefühl und auch ein Sättigungsgefühl. Das mal ganz nebenbei, Fructose, wenn das freikommt, setzt das im Gehirn Leptin frei oder eine Leptinresistenz und macht sogar Hunger. Das heißt also, wenn man viel Früchte zu sich nimmt, Fructose, also Fruchtzucker, und eben in Kettenform, in Form von Getreide, dann regt das sogar den Appetit an. Jetzt nochmal zu der Frage, ob jetzt meinetwegen Fischöl, da scheiden sich die Studien oder besser unterscheiden sich maßgeblich. Es ist bewiesen, eine kardioprotektive Wirkung für gewisse Omega-3-Fettsäuren-Ester, sprich in sehr konzentrierter Form. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Inuit, Grönland, Indianer oder wie auch immer, weil die essen ja wirklich dann so zum Frühstück Robbe und zum Mittagessen Robbe und zum Abendessen zur Abwechslung auch Robbe, dass die also auch die entsprechende, möchte ich mal sagen, Dosis dann bekommen. Rein medizinisch in Studienform sind nur Hochdosis Omega-3 gesund. Und signifikant haben die das kardiovaskuläre Risiko reduziert. Ich kann aber nicht sehen, dass jetzt meinetwegen bei der Nicht-Hochdosis Omega-3, dass da eine schädliche Wirkung von ausgeht. Das heißt also, gesund sind sie allemal.
Viel Fett, viel Eiweiß, viel Bewegung, viel Sport in die Sauerstoff- oder in die Luftnot kommen. Das sind die zentralen Tipps des Experten. Nun kann man natürlich auch noch weitergehen und sagen, es gibt eine individualisierte sozusagen Beratung in diesem System. Was bietet ihr gerade mit eurem neuen Standort oder deinem neuen Standort auch im Jahnstadion für Möglichkeiten an, sich in diesen sagen Fragestellungen des Cardio, der Kardioprotektion vielleicht auch näher beraten zu lassen, vielleicht auch noch ein Stück weit sich einstellen zu lassen? Was kann man tun als Normalbürger, um vielleicht in diesem Bereich noch stärkere individuelle Tipps und Anregungen zu bekommen?
Also was wir dort machen, ist zunächst einmal, und das ist die grundlegende Idee, und da werden noch weitere folgen, dass wir nicht mehr next door zum Sportwissenschaftler, also zu dir mehr oder weniger, sondern wirklich zusammen im Team. Ich bin dort im Team mit Frieda Uflacker und Personal Sports. Ich würde das oder mache das ja auch gerne hier mit dem Unisport, dass also ich versuche, natürlich rein medizinisch zunächst einmal die Situation zu erfassen bei Patienten, die also schon irgendwelche Veränderungen haben, bei Jugendlichen im präventiver Bereich oder bei jungen Erwachsenen präventiv, denen einen Weg aufzuzeigen, wie man gesund leben kann. Als zweites, die dann in die Sportart zu bringen, und das ist dann der Bereich des Sportwissenschaftlers, dann den Interessierten dann mit an die Hand zu nehmen und dann zu sagen, guck mal hier, Skaten, wäre das nicht was für dich? Oder Rennradfahren, keine Angst vor den Klickis, wir machen den und den Kurs. Oder meinetwegen Laufen, vielleicht hast du mehr Lust, wenn du in der Gruppe läufst, um Kiese oder wie auch immer. Ihr habt natürlich hier sehr, sehr gute Voraussetzungen am Iffel, aber eben wir sind jetzt da unten situiert am Jahnstall. Zudem habe ich natürlich alternde Hochleistungssportler und auch aktuelle Hochleistungssportler, die ganz klar dezidierte Aussagen zu ihrem anaeroben Punkt, ich habe es ja gerade umrissen, das ist die Luftnot, für Otto-Normalverbraucher, für jetzt nicht Sportler. Natürlich, so ein Hochleistungssportler kennt genau seinen anaeroben Punkt. Der kann mit Trainingsfrequenzen was anfangen. Und wir bestimmen dort in der Sportart. Also ich nehme die Leute nicht wie in der Praxis, wo ich das immer auf dem Ergometer oder auf dem Laufband gemacht habe, aber Indoor, sondern dort mache ich die Belastung Outdoor auf der Rennradsportbahn oder im Stadion laufenderweise und erarbeite mir mit ihm zusammen und mit Laktattest seinen anaeroben Punkt und vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, dass sein Erleben dabei wieder eine Rolle spielt, seine Sensorik, weil viele sind zu Tracker-gläubig, gucken nur auf die Herzfrequenz, die durchaus variieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel in zu kurzen Abständen trainiert habe, dann ist die Herzfrequenz lange nicht mehr so verlässlich, als wenn ich jetzt meinetwegen in den richtigen Abständen trainiert habe. Oder wenn ich jetzt einen stressigen Tag am Arbeitsplatz hatte, dann ist sie auch nicht so verlässlich, so dass ich also mit ihm zusammen erarbeite, dass er das auch merkt, dass er seine Sensorik mit reinnimmt, dass er mehr merkt, jetzt bin ich erschöpft oder jetzt gehe ich in den anaeroben Bereich, jetzt produziere ich viel Milchsäure, also Laktat und verunreinige den Muskel dann in dem Moment und kann dann auch im nachfolgend nicht mehr die Leistung von ihm verlangen. Das machen ja auch sehr viele falsch. Die gehen in die Sportart, fangen an loszulaufen, machen den Muskel gleich sauer, verseuchen den sozusagen mit Laktat und wundern sich darüber, dass sie dann nach einer Stunde oder so hundekaputt sind und dann auch nicht mehr so schnell wieder mit dieser Sportart weitermachen. Also das sollte schon mit Köpfchen passieren.
Eine Beratung also, die ihr leistet, interdisziplinär, die nicht nur darauf ausgerichtet ist, 120 Jahre alt zu werden, sondern auch seine Leistung zu steigern. Ich glaube, daran hat es in Göttingen sicherlich auch noch gefehlt. Schön, dass es dort eine Lücke geschlossen wird von euch. Ich finde, das ist ein spannendes Projekt, was da am Jahnstadion entsteht. Wir werden das sicherlich auch aktiv begleiten. Josie, welche Erkenntnisse nimmst du mit aus dem heutigen Tag? Ich eine ganze Menge. Wir sollten uns mehr bewegen und öfter mal die Luftnot erreichen. Womit fängst du jetzt an?
Ja, also Luftnot ist, glaube ich, auch der Begriff, den ich jetzt am ehesten noch im Hinterkopf behalten habe. Also regelmäßig am Tag einfach mal die Belastung suchen und jetzt aus seinem finalen Plädoyer quasi noch mitnehmen, lernt euch selber kennen. Lernt euch unter Belastung kennen, beobachtet euren Körper dabei und lasst euch nicht von Atemnot abschrecken. Auch mal ein übersäuerter Muskel ist eine Erfahrung wert. Dann wisst ihr, ihr wart jetzt in dem Punkt zu schnell unterwegs. Also setzt euch mit euch und eurem Körper auseinander. Und so werdet ihr bestimmt einen gesunden Weg finden, euch zu bewegen und Bewegung im Alltag wieder zu integrieren. Schön fand ich auch, wie du eben zusammengefasst hast, Arne, viel Fett. Ich meine, wann haben wir das schon mal empfohlen?
Ja, genau.
Aber hier nehmen wir aus dem Podcast mit, Fett ist manchmal besser als Kohlenhydrat und auch das ist doch eine schöne Erkenntnis des Tages.
Ganz genau. Wer Anregungen braucht, sich zu bewegen im Alltag, kleine Spitzen vielleicht auch von zu Hause aus zu erreichen, dem sei nochmal unsere neue Homepage, unsere ja quasi Videosammlung, Livestream-Sammlung, unsere Bewegungssammlung empfohlen, My Home Sport. Ihr findet dort ganz viele Anregungen, die ihr auch im Alltag einbauen könnt. Ansonsten, jetzt wird Frühling, bitte sofort raus und ab in die Natur, dort die Belastungsspitzen suchen, ins Schnuffbekommen, in die Luftnot und entsprechend vielleicht ein bisschen die Ernährung umstellen. Jetzt ist die richtige Zeit dazu, sich zu bewegen. Jetzt ist die richtige Zeit, auch ein Stück weit vielleicht zu kompensieren, was die Pandemie in den letzten 12 Monaten gemacht hat. Johannes, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Es hat viel Spaß gemacht, einen solchen Experten hier zu haben. Wir werden da vielleicht nochmal drauf zurückkommen, denn ich glaube, es gibt noch ein paar Fragestellungen, mit denen wir noch intensiver mit dir ins Gespräch kommen können. Ich hoffe, dass wir das noch einmal wiederholen können. Danken dir aber schon mal ganz herzlich dafür, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden haben und wünschen dir ganz viel Erfolg. Erstens für dein persönliches Wohlergehen, natürlich für deine sportliche Karriere. Ich weiß, du bist auch traurig, dass die Schwimmbäder gerade zu sind.
Ja.
Johannes, wir arbeiten dran, dass wir das bald wieder aufmachen können. Es liegt nicht an uns. Und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auch mit deinem neuen Projekt im Jahnstadion. Wir bedanken uns. Josie, du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, mir bleibt wieder euch zu sagen, dass Wünsche, Anmerkungen, Rückfragen gerne über unser Kommentarfeld auf der Homepage an uns weitergeleitet werden dürfen. Wir freuen uns immer über Inspirationen. Und ansonsten hören wir uns
nächste Woche oder in 2 Wochen zumindest wieder. Wir bedanken uns und wünschen euch eine aktive Zeit. Bleibt gesund.
Tschüss.